Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 114. China Sourcing, eine riskante Opportunität? China war für mehrere Jahrzehnte die Weltfabrik und lieferte Teile und Produkte an die ganze Welt, auch an die deutschen Industriefirmen. Heute ist China Exportweltmeister und der größte Handelspartner Deutschlands. Doch die chinesische Wirtschaft verändert sich, die Technologiekompetenz Chinas verbessert sich enorm und nicht zuletzt verändern sich Weltpolitik vieler Länder, unter anderem auch Deutschland, dahingehend in Richtung De-Risking der Lieferkette. Was ist und wird China für Deutschland und deutsche Firmen für ein Beschaffungsstandort sein in der Zukunft? Wie sollen deutsche Firmen und insbesondere Mittelstandsfirmen die China-Sourcing-Strategie in neue Zeit anpassen? Das ist unser Thema dieses Webinars. Sie hören eine Live-Aufnahme vom China-Webinar am 3. November 2023. Wir diskutieren mit 5 Experten, unter anderem Hans-Dieter Tennef, Inhaber und Geschäftsführer bei MIT Moderne Industrietechnik GmbH und Co. KG, Chen Wei-Chen, Global Sourcing Director von Stiebel Eltron GmbH und Co. KG, Christoph Herin, Innovation Center Director AHK Greater China, Jan Philipp Goldschmidt, Global Sourcing Experte und Gerhard Pörschmann, Vorstand Zukunftsallianz Maschinenbau e.V. Danke für das Zuhören und jetzt geht's los.
Für die Zuhörer, die jetzt gerade eingeschaltet haben, Sie hören das China-Webinar mit dem Titel China Einkauf, eine riskante Opportunität. Wir hatten gerade einen Vortrag und jetzt starten wir mit der Panel-Diskussion. Und wie Sie wissen, China ist ja Weltfabrik auch für Zulieferteile. Und jetzt ist an der Zeit, dass viele Mittelstandsunternehmen ihre China-Sourcing-Strategie, die sie vielleicht schon seit Jahrzehnten verfolgen, auch zu hinterfragen und auch, wie Jan jetzt, ja, Philipp vorhin gesagt hat, um gegebenenfalls die Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Nur, wie wir wissen, die Mittelstandsfirmen machen das anders als große Konzerne. Insofern freue ich mich sehr, dass wir die ersten Mittelstandsexperten bei uns haben heute. So, wir haben die Panel-Diskussion etwas einsortiert in 4 inhaltliche Sessions und jetzt starten wir die erste Session, so ein bisschen die Grundsituation zu verstehen, Herausforderungen in Beschaffung. Ja, also der Markt verändert sich und Beschaffung als eine Kernfunktion eines Unternehmens wird natürlich stark beeinflusst. Meine erste Frage geht nach wie vor noch an Jan Philipp. Du bist ja sehr eng mit deinem Kunden in Kontakt, hast große Mittelständler, kleine Mittelständler als deine Kunden, gerade Leiter vom Arbeitskreis Einkauf. Was sind gerade die Themen, die Einkaufsleiter im, ich sag mal, im Schwabenland sich bewegen? Und was sind sozusagen Themen bei euch im AK Einkauf gerade auf Agenda?
Ja, vielen Dank, Shaolong. Es ist eine eher breit gefächerte Frage. Und ich erlaube mir einfach mal aus meiner persönlichen Brille zu berichten, auch, ich sag mal, eher beratungsseitig mit den Anfragen, mit denen ich konfrontiert werde. Also unabhängig jetzt von konkreten Warengruppen und Artikeln, finden sich Anfragen generell zum Thema Lieferantenmanagement vor Ort. Und dort häufig mit einem Fokus auf weiterhin Identifikation von möglichen neuen Lieferanten. Auch das Thema Auditierung von Lieferanten, aber mehr und mehr auch von, 5 Vorlieferanten. Generell erfahre ich die Thematik, dass es um die Absicherung der Qualität geht, beispielsweise im Anlaufmanagement von Neuprodukten oder aber auch ja, die reaktive Störungsbeseitigung, da vielleicht so die Überschrift Feuerwehr. Weitere Anfragen oder Themen, die jetzt die Einkäufer im Mittelstand beschäftigt, ist auch die Definition und auch die operative Umsetzung der Transportlogistik. Im Allgemeinen, es verlagert sich kontinuierlich die Nachfrage hin von ich sag mal, unkritischen, nicht sichtbaren Teilen hin zu Modulen und Systemen bis hin eben zu Fertigprodukten. Also ich habe hier rechts neben mir ein iPhone liegen. Ich nehme an, wir werden zu 60-70% ebenfalls ein iPhone neben uns liegen haben. Da muss man mal schauen, wo das assembled wurde. Und also diese Entwicklung hat schon früh begonnen. Was ich interessant fand, ist, dass es auch im Sinne von Software-Know-how eine Entwicklung gibt, im Sinne von Software-Architektur, was für Automobilisten sehr interessant ist. Es ist manchmal einfach leichter, ich sag mal, ein neues Haus zu bauen, als ein denkmalgeschütztes Haus zu renovieren. Und von daher ist es einfach auch eine Chance für chinesische Produzenten.
Ja, verstehe. Also wenn ich jetzt zusammenfassen darf, das sind dann noch klassische Themen von Identifikation von neuer Lieferanten, Lieferantensuche, Lieferantenauswahl und der Performance-Check. Nur die Wirtschaft aktuell, gerade in Deutschland, um vorsichtig zu sagen, ist ja nicht gerade in Hochstimmung. Gerade zwei Quartale hintereinander war eher negativ gezeichnet, was das Wachstum angeht. Von Schwabenland zu Ostwestfalen, ein anderes Gebiet, wo es viele Mittelständler gibt in Deutschland. Die nächste Frage an Gerald Pörschmann, Vorstand von Zukunftsallianz Maschinenbau. Info für die Teilnehmer, die jetzt gerade einschalten. Gerald, wie ist die Stimmung gerade bei dem Mittelstand in Ostwestfalen und ja, gerade auch unter deinen Mitgliedsfirmen?
Ja, unsere Mitgliedsfirmen kommen ja so aus dem Wirtschaftsraum Mittel- und Norddeutschland, also Frankfurt aufwärts, dann bis zur Küste. Ich sitze natürlich in Bielefeld, in Ostwestfalen-Lippe. Und unsere großen Systemlieferanten aus der Industrieelektronik, ein paar Namen habe ich ja eben schon mal genannt, sind seit über 20 Jahren dort vor Ort. Und ich habe mal gerade geschaut in einen Vortrag, der gerade im August gehalten worden ist bei unserem Asienforum. 25% des Umsatzes in Asien, wachsender Markt. Und China ist der absolut größte Markt. Weiterhin noch wachsend. Man hat gute Lieferanten mit gutem Reifegrad dort vor Ort. Das heißt, die Systeme vor Ort laufen. Und man ist natürlich dabei, also man ist durch die politischen Situationen verunsichert bei Investitionen und man ist dabei, so eine Second-Source-Strategie aufzubauen. Was natürlich nicht immer ganz einfach ist. Also man findet nicht immer noch Lieferanten für Magnete und andere Dinge, die man braucht. Das heißt, es sind auch gewisse Abhängigkeiten, die man kurzfristig nicht lösen kann, wo man mal mittel- und langfristig Strategien sucht. Das ist erstmal die Grundstimmung. Bei den Produktionstechnikunternehmen ist es natürlich so, ja, die da auf den Markt kommen aus der Made in China 2025 Initiative, die sind jetzt auch IoT getrieben, sind keine schlechten Nachbauer, sind sondern innovative Unternehmen, die auch in den Markt rein wollen, also auch preisaggressiv sind. Und da müssen wir uns schon mal einfallen. Das heißt, wir haben die Kundenbindung zu den Unternehmen. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, dass wir eine Exzellenzstrategie auch für unser Unternehmen aufbauen. Und da ist natürlich wichtig die Marktbeobachtung. Also ich sage mal jedem Unternehmen, du musst auf gewisse Messen, musst du gucken, kommen und musst dir das anschauen. Auch wenn im Augenblick vielleicht kein Investitionsziel da ist, aber du musst wissen, was da an Wettbewerb auf dich zukommt. Denn die Unternehmen stehen mittelfristig auf diesen Messen dieser Welt neben dir und die Produktionstechnik hat 70% Export. Da wissen wir schon, der Markt, Wettbewerb wird enger werden. Das ist so mal die Grundstimmung. Insgesamt positiv, kann ich sagen. Also, wir haben eigentlich das Instrumentarium, um Länderrisiken zu managen. Das macht man im Mittelstand ein bisschen anders. Das wird Herr Tenneff ja wahrscheinlich auch gleich als Unternehmer sagen. Aber die Methoden sind eigentlich da und wir sind auch in den Verbänden, die sind ja im ZVI, BMI oder RKW auch organisiert. Das heißt, diese Arbeitskreise tauschen sich aus und ja, man bleibt halt dran. Das Thema Taiwan wurde schon genannt. Man braucht auch Szenarien. Was passiert denn, wenn? Und wir wissen, dann sind wir auf der Seite der Amerikaner mit eingebunden als der Westen. Das heißt, da kommen auch Sanktionen auf uns zu und da muss man einen Plan haben. Und da sind viele Unternehmen auch dran, ich sag mal, in eine gewisse Realität der Globalisierung zu kommen. Wir haben das ja mit Russland erlebt. Das darf uns nicht nochmal passieren, dass wir da naiv sind, sondern nein, wir sind gut ausgebildet. Es gibt auch gute Berater. Ich denke mal, das ist auch ein Feld, wo man jetzt Berater mit ins Management einbauen muss. Muss sagen, okay, wir brauchen eine Strategie, Neuentwicklung und müssen rollierend, ich sag mal, mindestens alle halbe Jahre mal nachjustieren. Also, wenn ich jetzt aus Management-Sicht das sehe, das muss man heute können. Wenn man jetzt ein Unternehmen ist, ich sag mal, über 500 Mitarbeiter, hat man das zu installieren und das lässt sich auch gut machen, gemeinsam mit anderen Unternehmen zusammen und dann auch den Austausch immer wieder zu pflegen. Und da sind die regionalen Cluster wichtig, weil das Einfachste ist natürlich in der Region, sich mal zusammenzusetzen. Und wenn man nicht direkter Wettbewerb ist, aber gleiche Herausforderungen hat, ist das natürlich sehr einfach, sich da auszutauschen. Das so mal
Ja.
die Stimmung jetzt aus Ostwestfalen, aber auch aus unserem Cluster insgesamt. Also wird anstrengend, aber wir denken positiv.
Ja, ist ja schön zu hören, dass obwohl die Gesamtwirtschaft seit 2, 3 Quartalen rückläufig ist, ist aber bei den mittelständischen Unternehmen in Ostwestfalen doch vorsichtig positiv optimistisch ist. Und China spielt dabei eher eine positive Rolle, habe ich so entnommen. Aber trotzdem, Risiken muss man beobachten. Wie vielleicht alle jetzt auch in jüngsten Talkshows in deutscher Fernseher entnehmen, man möchte ja immer konkret werden. Deswegen möchte ich auch ganz konkret werden. Ein konkretes Unternehmen eingeladen hat. Gerhard war schon gesagt, unser Gast Hans-Dieter Tenneff. Ich darf euch nochmal vorstellen. Hans-Dieter ist Unternehmer aus Ostwestfalen. Und wenn einer von uns überhaupt das Spiel Karrierepoker beherrschen kann, dann ist es Hans-Dieter. Er hat von Azubi bis zu Boss geschafft. Er hat Ausbildung in Gas- und Wasserhandwerk gelernt, einige Jahre im Außendienst. Und dann vor 35 Jahren hat er die Firma MIT Moderne Industrietechnik gegründet. Relativ schnell hat er die Produktionsstandort in Flotow-Exter erweitert. Und Einkauf und Verkauf ist eh und je Schwerpunkt dieser Unternehmen. Und einst mit Magnetventile aus Italien und jetzt viele Baugruppe und Gehäuse, Schweißteile aus China. Und sukzessiv baute MIT auch Eigenproduktionsanteil aus. Unter anderem merkt man auch in China die Firma in Wuhan seit 2012 gegründet und jetzt erfolgreich vor einigen Monaten oder vor einigen Wochen in eine neue Fabrik mit größerer Fläche von 3.500 Quadratmeter eingezogen. So in Kürze. Hans-Dieter, schön, dass du da bist. Du bist auch ein leidenschaftlicher Segler und wenn es um Urlaub geht, bist du immer auf andere Länder. Und ich bin deswegen sehr froh, dass du direkt nach deinem Urlaub in Las Vegas auch bei uns bist. Und Hans-Dieter, wie ist die Stimmung insgesamt bei MIT bei euch? Erlebt ihr auch das von mir erwähnte Rezession in Deutschland?
Ja, erstmal auch von meiner Seite einen guten Morgen in die Runde. Und eins muss ich korrigieren, Schalong. Das hat mich jetzt erstmal ein bisschen irritiert und bringt mich ganz durcheinander. Ich weiß nicht, wo du das her hast. Ich habe in meinem Leben noch nie gesegelt. Ich bin mehr auf Motor. Das gilt für Boot genauso wie für Flugzeug. Also ich brauche und Auto, ich brauche den Gashebel und ich will auf dem schnellsten und direktesten Weg von A nach B. Und das ist mit Segeln weder beim Fliegen noch beim Segelboot ist das möglich. Und dadurch fehlt mir da auch so ein bisschen dann das Interesse. Aber ansonsten alles sehr gut erklärt. Ja, jetzt bezogen auf die Rezession, wir spüren sie in dem Sinn noch nicht. Wir sehen sie in irgendeiner Art und Weise, sehen wir sie auf uns zukommen. Also der Himmel wird grauer. In China liegt es ja sehr, sehr stark am Smog und allem, was dazu gehört, wenn es grau wird. Weniger an der Rezession, aber wir bereiten uns natürlich dementsprechend darauf vor. Also dieses Jahr ist absolut zu. Wir haben werden auch in diesem Jahr wieder Rekordergebnisse fahren in Deutschland und in China. Aber uns fehlen, oder müssen wir ehrlich sein, so ein Stückchen weit schon die Aufträge, die Rahmenaufträge für 2024. Wir haben uns, du hast es erklärt, wir haben uns ja dementsprechend verändert. Wir kommen aus dem Handel, machen heute über 80% unserer Produkte selbst. Und wir machen keine Massenprodukte, sondern nur kundenspezifische Produkte in alle Richtungen, alles was gasförmig und flüssig angeht. Komplette Baugruppen, Systeme, Ventile, alles in diese Richtung. Und da sind wir natürlich angewiesen auf Rahmenaufträge. Das heißt, wir sind jetzt im Augenblick mit unseren Kunden am Verhandeln. Wie sehen die Rahmen fürs nächste Jahr aus? Und da spüren wir die Rezession. Ich würde mal sagen, so im Schnitt sind diese Verhandlungsbasis, also Stückzahlen, so um die 15-20% rückgängig. Das heißt, unsere Kunden planen vorsichtiger. Und so richten wir uns jetzt im Prinzip auf 2024 ein.
Danke dir für die Stimmungsbilder und daran arbeitet ihr bestimmt sehr hart. Und das ist auch das, was Gerhard gesagt hat. Und der Mittelstand ist vorsichtig optimistisch, aber arbeitet jeden Tag dran. Wir wechseln einmal die Perspektive. Wir möchten gerne wissen, wie ist die Stimmung unter den deutschen Firmen in China. Dafür haben wir einen Experten eingeladen, der Christoph Hering. Christoph Hering ist Innovation Director of AHK in Greater China. Er sitzt zwar in Guangzhou, ist aber für das Thema Innovation für ganz China zuständig. Christoph ist ein sozusagen typischer Seriengründer und in seiner noch nicht so lange Aufenthaltszeit in China hatte schon einige Unternehmen gegründet, unter anderem ein Fintech-Startup und er hat auch eine Softwareplattform gegründet oder kreiert für produzierende Unternehmen. Er hat China auch sehr gut kennengelernt, viele Städte, Zhuhai, Shanghai, Chengdu, Guangzhou jetzt. Und er kennt auch China sehr gut von der Startup-Szene, weil er als ein aktiver Mitglied von Startup Grind Community hat er viele Events veranstaltet, um Startup Community zu fördern. Und soweit ich weiß, war es auch Chapter Leader von Chengdu. Und ja, Christoph, schön, dass du Zeit für uns hast. Wie ist die Stimmung unter den deutschen Unternehmen in China?
Ja, schönen guten Morgen aus Guangzhou nach Deutschland. Auch vielen Dank, Xiaolong, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Die Stimmung in China ist, also wie schon auch Herr Peschmann schon erwähnt hat, es ist so, dass sich bei vielen Wettbewerbern in China einfach die Zeit auch weitergedreht hat. Während bei uns in Deutschland Covid-Zeit mehr alles auf Pause war, haben sich natürlich die chinesischen Firmen hier schon sehr ins Zeug gelegt und haben ihre Produkte einfach weiterentwickelt. Und das merkt man jetzt auch, wo jetzt wieder viele deutsche Firmen dann auch endlich wieder nach der Öffnung der Covid-Pandemie und der Grenzen nach China gekommen sind, dass sie da einfach sehen, dass sich da einiges getan hat. Und das sieht man auch in dem Reiseverhalten. Also ich war jetzt im Sommer in Deutschland, habe mit einigen IHKs gesprochen, weil wir gesehen haben, dass sich das Reiseverhältnis auch ein bisschen geändert hatte. Wir hatten die Vor-Covid-Zeit, hatten wir sehr viele Firmen, die deutsche Firmen, die nach China gekommen sind für Greenfield-Investments, für die Erweiterung ihrer Standort in China. Und das war aber dieses Jahr jetzt nicht zu sehen, sondern was wir hauptsächlich gesehen haben, sind Unternehmer, die nach China gegangen sind, um endlich wieder mit Partnern zu sprechen, die mit Zulieferern zu sprechen, mit ihren eigenen Mitarbeitern wieder zusammenzukommen. Also da ist einiges passiert und in dem Sinne natürlich dann auch ein sehr wichtiger Austausch, um auch zu sehen, wie sich innovativ die Produkte in China weiterentwickelt haben. Also in dem Sinne haben viele Unternehmen, sind sehr froh, dass sie endlich wieder reisen können, dass sie endlich wieder auch in China sein können. Und wir gehen auch von der Kammerseite aus, dass wir im nächsten Jahr deutlich mehr Reiseaktivitäten wieder sehen, auch in Richtung Investments. Was wir auch sehen zum Thema jetzt Forschung und auch Entwicklung, also wie ist die Stimmung hier und wie entwickeln sich jetzt die, wie stellen sich die Unternehmen hier auf? Also was wir deutlich sehen, ist, dass viele deutsche Unternehmen nach wie vor in China aktiv sind, dort weiter investieren, vor allem in innovative, also Forschungslabore, Entwicklungslabore. Und wir sehen nur bei einigen wenigen Firmen, dass sie sich wirklich zurückziehen. Wir haben vorhin schon das Thema gehört, China Plus One. Das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich sehr viele Unternehmen auseinandersetzen und sich da besser aufzustellen und zu schauen, wie können sie sich auf neue Herausforderungen besser einstellen. Aber nach wie vor, die meisten Unternehmen hier in China sind sehr fokussiert und auch committed, in China zu bleiben und machen eine Mehrlokalisierung, also der Forschung, aber auch der Produktion für den chinesischen Markt.
Danke dir, Christoph, und auch für die Zuhörer. Auch wenn Sie sehr aufmerksam zuhören, wie ich ja auch, können Sie gerne Ihre Fragen und Kommentare in unsere Chatroom schreiben. Und wir werden dann auch an die Expertinnen stellen, auch schon in dieser Sendung. Ja, nachdem wir eine ganz gute Gesamteindruck gewonnen haben von der Business-Situation von Mittelstandsfirmen in Bezug auf Beschaffung, in Bezug auf China, gehen wir in die Next Session, Potenzial China Sourcing. Ja, meine Frage geht wieder an Jan Philipp. Du hast ja vorhin den Vortrag gehalten, dass viele Unternehmen ja in China ein Potenzial sehen, unter anderem zum Beispiel Mercedes-Benz, das ist ja der Vertriebsseite. Aber bleibt denn China-Sourcing für Mittelstandsfirmen weiterhin noch interessant, wenn man jetzt in Klammer auf, wenn man bedenkt, dass die Personalkosten in China so hoch gestiegen sind und höher als andere asiatische Länder, Klammer zu?
Ganz klare Antwort, ja. Beispielsweise sind 2022 die Reallöhne in China gegenüber im Vorjahr nur um 2% gestiegen. Inflationsrate beträgt prognostiziert in 23 rund 0,66%. Ja, okay. Offizielle Kennzahlen China sind dann auch mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt natürlich auch Indikatoren. Eins ist auch genannt worden, das Reiseverhalten. Ich hoffe nicht nur zur Verlagerung, sondern zum Aufbau auch vom neuen Business. Aber man kann sich natürlich auch mal die Entwicklung des BIP gegenüber der Entwicklung des Absatzes an Nutzfahrzeugen anschauen. Also das ist so ein klassischer Ansatz, wie die KPMG verfährt. Und wir alle kennen die derzeitige dramatische Entwicklung in Deutschland, wobei die Inflationsrate jetzt endlich beginnt zu sinken. Also ich habe da nochmal nachgeschaut gehabt zur Vorbereitung. Und Oktober 23 wird diese jetzt voraussichtlich auf 3,8% dann doch wieder sinken, was eine gute Entwicklung ist. Aber ich wiederhole, klare Antwort, ja.
Das heißt, Personalkostenanstieg in China schlägt noch nicht direkt in den Preis von der Zulieferteile. Da möchten wir auch konkret werden und so, dass wir eine weitere Expertin oder den letzten Experten, den wir heute noch nicht vorgestellt haben, Ihnen vorstellen werden, Herr Chen Wei Chen. Chen Wei hat in Deutschland studiert, ist so wie ich aus Shanghai in China nach Deutschland gekommen zu studieren. Und er hat 10 Jahre lang in der Managementberatung gearbeitet, im Management, bei Management Engineers, Strategy End, sehr namhafte Beratungshäuser. Und seit 6 Jahren ist er Global Sourcing Director von Traditionsunternehmen Stiebel Eltron, gar nicht so weit von uns entfernt, von Hannover entfernt. Und sein Spezialgebiet ist Einkauf und Lieferantenmanagement, leitet Einkaufsprojekte in der Beratung, aber auch in der Industrie und Produktkosten ist sein Spezialgebiet auch mit. Chen Wei, vielleicht kannst du uns sagen, wie sieht es aus bei Stiebel Eltron? Ein sehr wichtiges Unternehmen, gerade jetzt über Heizung und Wärmepumpe redet. Wie hoch ist der Anteil China Sourcing an Global Sourcing bei euch?
Ja, erstmal vielen Dank. Nochmal guten Morgen in die Runde. Ja, seit 2018 bin ich bei Stiebel Eltron eingestiegen. Also unser Anteil von China Sourcing, sagt man so. Also Global Sourcing ist eher ein bisschen größer, aber China Sourcing 7% auf heute 2020, 22 auf 10%. Der Peak-Volumen war 21, 11%. Auf welche Gründe, warum 1% zurückgegangen, habe ich noch nicht tief analysiert.
Okay, also 10, 11% von dem Gesamteinkaufsvolumen aus China, das ist ja enorm. Und
Ja,
wie ist die
also der
Planung in
Anteil,
Zukunft?
ja, wenn wir über diese Volumen sprechen, unser Einkaufsvolumen ist verdoppelt. Das heißt, das Volumen eventuell auch verdoppelt.
Ja, verstehe. Anteil steigt und Volumen steigt, das heißt, die insgesamt absolute Wert steigt doppelt.
Ja.
Wie sieht es aus, die Tendenz aus bei euch?
Also wir wollen ja immer weiterhin unsere Global Sourcing, nämlich auch China oder Asia Sourcing, vergrößern oder verstärken, weil wir sehen ja seit der Pandemie, letzte 3 Jahren, haben wir einen Faktor gesehen, diese Beziehung mit unseren chinesischen Lieferanten oder asiatischen Lieferanten ist sehr stabil, ja, und sogar auch sehr flexibel. Stabil bedeutet, wir haben noch keine irgendwie Reklamationen von internen Behörden gegen chinesische Lieferanten. Wir haben ja kein Problem gegen Qualität. Sie haben ja keine Probleme wegen dieser Lieferketten, Gewährleistung von Asien oder von Shanghai nach Deutschland hinzubringen.
Verstehe. Du ergänzend zu Jan Philipp, was er sagt, der Preis steigt nicht so, wie die Kosten steigt. Und du sagst, ihr steigert Anteil von China Sourcing, weil die Lieferbeziehung sehr stabil ist, der Performance sehr stabil ist, was für euch sehr wichtige Faktoren ist.
Ja, und
Super.
eine, sag mal, zusätzliche Info. Warum sage ich gerade eben auch so sehr Flexibilität zwischen chinesischen Lieferanten und Stiebel Eltron? Mit chinesischen Lieferanten kann man alle Informationen teilen. Beispielsweise, wir sagen, wegen aktueller Situation oder verschärfter Situation, wir können ja sogenannte, wie auch immer, wie viel Prozent Erhöhung nicht mehr selbst tragen. Die chinesischen Lieferanten hatten sich seine Wünsche oder seine Willen vorgestellt, die wollten mit uns zusammenarbeiten, mit dem sogenannten bestehenden Preis oder aktuellen Preis. Also sage
Verstehe.
ich ganz ehrlich, ist sehr stabile Beziehung. Also nicht wegen dieser sag man diese geopolitische Gründe oder irgendwie Kostenerhöhung, die versuchen ja auch eigene Preis zu erhöhen. Also Das ist wie eine strategische Long-Term-Beziehung zwischen Lieferanten und Klienten. Die wollen ja mit uns eine langfristige Beziehung aufbauen für kommende Jahre und nochmal stabile Beziehungen zu behalten. Das ist, habe ich einen sehr gut oder sehr beeindruckt.
Ja, nochmal um ein grobes Bild zu haben, reden wir von 10 Lieferanten oder eher um 30 Lieferanten oder noch mehr Lieferanten, was ihr gerade aus China habt?
Bitte nochmal?
Reden wir Größeordnung, reden wir über 10 Lieferanten in China oder reden wir 30, 50 Lieferanten?
Die mehr, also über 50.
Über 50 Lieferanten.
Also ja, wenn ich hier richtig in den Kopf habe, das ist schon knapp 70 Lieferanten in China.
Mhm. Also insofern, das ist auch nicht Einzelfall, sondern schon relativ repräsentativ. Und danke für den Beitrag, also stabile Lieferperformance, Flexibilität und vielleicht auch verständnisvoll und partnerische Zusammenarbeit mit chinesischen Lieferanten sind die Faktoren, warum du sagst, ihr steigert das Volumen in der Zukunft und auch in der Vergangenheit sowieso schon für China Sourcing. Hans-Dieter, auch zu euch. Ihr seid in einer anderen Branche tätig. Ihr habt in China seit über 10 Jahren eine eigene Niederlassung. Und was konkret kauft ihr in China ein und nutzt ihr die chinesische Niederlassung eher als Handelspartner oder eher als Bezugsquelle für Vormaterial oder Produktion, für die Produktion?
Ja, so wie du schon sagtest, wir kommen also aus dem Armaturenbereich und unsere Asiengeschäft haben wir mehr oder weniger gestartet in Taiwan. Und im Armaturenbereich handelt es sich da sehr stark um Kugelhähne. Also alles, was aus Edelstahl ist, Messing, kommt aus Italien, so war es damals. Und alles, was Edelstahl ist in Richtung Kugelhähne, preiswerte Kugelhähne, Rückschlagventile und dergleichen, kam aus Taiwan. Dann hat sich das alles etwas verschoben in Richtung China. Aber die Zusammenarbeit war dann auch immer noch mit taiwanesischen Firmen, die dann wiederum eine Niederlassung oder Geschäftsbeziehung nach China hatten. Und so hat sich das dann entwickelt. Und wie gesagt, vor 2012 haben wir dann unser eigenes Unternehmen gegründet aufgrund von unserer Kundenstruktur. Ich sagte ja, unser Geschäft ist das Projektgeschäft. Wir haben sehr große Kunden, die eigene Produktionsstätten in China haben und die sich von uns vorsichtig aus und liebevoll ausgedrückt gewünscht haben, dass wir sie auch vor Ort unterstützen. Wobei da natürlich ein bisschen Druck ausgeübt wurde aufgrund der hohen Umsatzzahlen. Den haben wir uns natürlich dann gerne gebeugt und haben dann 2012 dann eine eigene Firma in Wuhan gegründet. Heute kaufen wir fast alles in China über unsere Niederlassung in China ein, müssen dabei sagen, aber hauptsächlich haben wir Eigenproduktion in China. Wir kaufen Halbfertigteile, wir kaufen Pressmessingteile, Edelstahl, Feingussteile, die wir dann bearbeiten, die in China geschweißt werden, weiterverarbeitet werden und dann zum großen Teil dann nach Deutschland kommen. Also die MET Deutschland ist mit knapp 60-65% der größte Kunde unserer eigenen Tochter. Dabei handelt es sich aber fast alles um Halbfertigteile oder Fertigteile, die wir hier entweder sofort weiterverkaufen an unsere Kunden. Wir haben einige Kunden, die möchten nicht direkt bei unserer Tochter kaufen, obwohl es sogar preisliche Vorteile hat. Die wünschen sich, dass wir es hier bei uns ans Lager legen und dann bei Bedarf an den Kunden liefern. Und das wird immer mehr, weil in allen großen Projekten, die wir jetzt anstreben und machen, ist jetzt mittlerweile immer China mit im Boot. Das hat auch sehr gut funktioniert, bis der Ukraine-Krieg dann stattfand und die Seidenstraße ich will nicht sagen zugemacht hat, aber zumindest unsere Versicherer sie nicht mehr versichert haben. Das ist jetzt aber wieder seit ein, zwei Wochen ist das wieder vorbei, sodass wir also da auch es wieder etwas einfacher haben, die Ware schnell. Es geht bei uns nicht mehr darum, nur billig einzukaufen in China. Wie gesagt, China ist fester Bestandteil für uns, sondern die Flexibilität und die fehlenden Fachkräfte. Wir, um einen neuen Schweißer zu bekommen, brauchen wir hier im Schnitt ein Jahr. In China bauen wir unsere Schweißerei in, sage ich mal, quartalsweise, bauen wir die auf, vergrößern sie. Also man darf nicht, ich sehe also China nicht als Billiglieferant, sondern China, unser Standort China hilft uns dabei, unsere Kunden zufriedenzustellen und abzusichern.
Danke dir. Also ich entnehme zwei wichtige Aspekte raus. Das eine ist, China Sourcing könnte ein guter Weg zu sein, in Geschäfte über chinesische Niederlassung zu machen und dann genügend Masse zu geben, so dass die Niederlassung weiterentwickelt kann zu einem Produktionsstandort, um den Markt China auch aus sich, von sich aus zu bearbeiten. Und das ist quasi ganz guter Vehikel, China Sourcing als Potenzial. Ein weiteres Potenzial ist, was du sagst, durch die eigene Niederlassung hat man Zugriff auf weitere Talente. Ja. Sourcing im Sinne von Talent-Sourcing ist auch ein Potenzial. Also wir haben wirklich interessante Aspekte von allen drei Experten jetzt bekommen, vom Preis, Lieferbeziehung und partnerschaftliche Lieferbeziehung und Talent-Sourcing und aber auch Aufbau eigener Tochtergesellschaft. Und nachdem wir diese Aspekte behandelt haben, Potenziale China-Sourcing, gehen wir zu der Kehrseite Risiken. Ja, die Risking, Decoupling, das sind dann natürlich so Stichworte, die alle mit Risiko verbunden sind und ist auch sehr geprägt von der neue China-Strategie, was in aller Munde ist, die von deutscher Regierung verfasst hat. Und Gerhard, inwieweit haben und kennen die ZAM, Zukunftsallianz Maschinenbau, ZAM-Mitglieder schon die neue China-Strategie der Bundesregierung? Und welche Risiken müssen quasi dem Papier zufolge die Unternehmen zunehmend beachten?
Ja, ich glaube, dass diese Strategie hat, haben die Unternehmen wahrgenommen, aber es sind natürlich im BDI und in anderen Unternehmensgremien schon länger, wird ja schon länger diskutiert und an ich sag mal, an Normstrategien gearbeitet. Das ist eigentlich das oder der Bereich, wo sich die Unternehmen orientieren.
Ja.
Insgesamt ist es natürlich so, dass wir, ich sag mal, die globale Lage und die Krisenlage, wir haben ja das auch im Vortrag gehört, ganz anders im Blick behalten müssen. Und das Entscheidende ist, dass man eben Ausweichstrategien hat. Also, dass man nicht einfach nur auf eine Karte setzt, wie man das so sagt, sondern dass man wirklich Ausweichstrategien hat und dieses De-Risking, okay, ja, das ist jetzt ein Schlagwort. Aber eigentlich geht es um unternehmerisches Risikomanagement. So, und wenn sich das Risikoportfolio ändert, dann muss man da nachjustieren. Und wie gesagt, das läuft hauptsächlich über die Verbände. Also da WDI, ZVI, VDMA, da werden die, ich sag mal, die Strategien für unsere Branche diskutiert. Das andere ist der politische Rahmen. Ja, in dem bewegen wir uns, aber letztlich müssen wir unternehmerische Entscheidungen treffen.
Vom Verband zu Berater oder zu Berater. Jan Philipp, wie sollen die Mittelstandsfirmen die möglichen Risiken von China Sourcing bewerten? Welche Vorgehen empfiehlst du denn?
Shalom, danke für die Frage. Recht lustig, dass das Thema Risikomanagement genau das zentrale Thema war in meinem Arbeitskreis, in meinem letzten. Und das Thema ist so von Interesse gewesen, dass es hieß, bitte auch eine zweite Session genau zu diesem Thema. Es war natürlich mit Corona für Mittelständler wirklich, ich sag mal, augenöffnend. Also früher wurde das Thema Risikomanagement irgendwo im Rahmen von 9001 oder so behandelt und im Sinne von Tick in the Box und dass man schön durchs Audit kommt und plötzlich merkt man, dass solche theoretischen Risiken in der Praxis einfach dann auch eintreten können. Also ich empfehle eine pragmatische Bewertung und Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit, unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des eigenen Unternehmens. Also eine hochkomplexe, monatelange Risikobewertung und Ableitung von Maßnahmen, das überfordert häufig Mittelständler. Also da ist nicht jeder 16949 und braucht seitenweise irgendwelche Risikenmatrix, die dann jede Woche neu befüllt werden. Also da ist manchmal ein pragmatischer Ansatz dann doch der richtige. Ganz wichtig zu betrachten ist letztendlich die eigene Mitarbeiterqualifikation, ja. Also schauen wir mal im Mittelstand rein in diese Einkaufs- oder Beschaffungsabteilung, manchmal mit 1, 2, 3, 4 Menschen besetzt und dann reden wir mal mit diesen Menschen im Einkaufen und fragen nach, welche Erfahrungen haben die überhaupt generell im International Sourcing. Also das können manchmal ganz profane Themen auch sein, im Sinne von Englischkenntnissen. Also ich erinnere mich an einen zitternden Einkaufsleiter, der 120 Millionen Einkaufsvolumen zu verantworten hatte. Als ich das erste Mal mit ihm am Flughafen war, und es hat sich rausgestellt, Flugangst und keine Englischkenntnisse. Und wir wundern uns, warum nur im Kirchturm eingekauft wurde. Also das ist dann die knallharte Praxis, die dahinter stehen kann. Wir brauchen als Basis auch erstmal stabile Prozesse und wirklich Klarheit über die notwendigen Produkt- oder Produktionsspezifikationen. Wenn wir intern nicht genau wissen, als Kunde, was wir wollen, dann wird spätestens der Lieferant wissen, was wir wollen. Und das kann aber manchmal dann auch ein Dismatch werden. Und auch das Thema interne Zielkonflikte. Also wenn ein Produktionsleiter oder eine QS einfach gewohnt ist, perfekte Liefertreue, perfekte Qualität, und dann sind wir in einem Change-Prozess und die ersten 1, 2 Mal kommt irgendwas Verrostetes an oder die Ladungsträger sind nicht, und dann müssen wir erstmal nochmal nachfragen, ja, was wollten wir denn eigentlich? Ja. Also das sind einfach Themen, die im Vorfeld auszuräumen sind. Und zu dem Thema Risikobewertung vielleicht noch kurz zum Abschluss. Also es reicht nicht hier eine reine Top-Down-Entscheidung seitens Geschäftsführung. Wir müssen in den China-Markt, sondern das muss auch bottom-up von der Mannschaft akzeptiert, verstanden werden und gelebt werden. Und auch die Berücksichtigung von der dritten Meinung durch Experten des China-Marktes ist an der Stelle unerlässlich.
Dann hören wir natürlich auch von den Unternehmen, Chen Wei, wie konkret habt ihr Risiken in Bezug auf China und China-Sourcing innerhalb von Stiebel-Eltron bewertet? Und ergeben sich da schon konkrete Maßnahmen dafür?
Wir haben ja keine, sag mal, spezifische Risikomanagement-Tool gegen China. Wir haben ja ein ganz einheitliches Risikomanagement-Tool auf einer Plattform. Wir haben ja sogenannte Vertragsmanagement, Lieferantenbewertung, Lieferanten-Onboarding-Prozesse, Lieferantenbeurteilung, dann nochmal Code of Conduct etc. verschiedene Tools schon integriert. Maßnahmen würde abgeleitet nach der konkreten Analyse. Zum Beispiel, wenn irgendwie ein Fehler passiert in China oder in Asien oder in Deutschland, welche Maßnahmen haben wir? Welche Prävention, diese Abhilfemaßnahmen können wir hier implementieren? Das haben wir so ähnlich schon. Aber sehr konkret nur gegen China, nein.
Verstehe. Und ich denke, das ist auch ein sehr verbreitetes Bild. Und die Bundesregierung hat zwar China Strategie und Risiken aufgezeigt, aber die Umsetzung ein auf China bezogenes Risikomanagement bedarf natürlich noch weiterer Standards. Mal gucken, ja, vielleicht gibt es später Industriestandards bezogen auf China-Risiken auch nur wieder konkrete Audits und Vorgehensweise.
Ja,
aber bevor
also,
wir zu theoretisch werden. Ja, bitte.
Dazu haben wir auch so ein paar Tools. Zum Beispiel, wir haben hier sogenannte Pre-Auditierung durch digital. Also Digitalisierungsauditierung. Und in Parallel haben wir auch Niederlassungen in China. Können wir Kollegen dort von China zum Lieferanten zu delegieren, einmal anzuschauen, egal welche gegen zum Beispiel Lieferkettengesetze, Thema Menschenrechte und Umweltschutz etc. Ja.
Ja,
also
ja,
ja. Von unserer Seite aus, wir haben ja schon proaktiv diese Maßnahmen schon durchgeführt und diese potenzielle Risiko schon, sagt man, minimiert.
Ja, verstehe. Und wir haben von deutscher Bundesregierung Erfahrung, von Chen Wei, du als zuständiger Direktor Sourcing erfahren. Aber letztendlich, der Geschäftsrisiko ist Unternehmerrisiko. Und am Ende geht es um Geld vom Unternehmer. Möchte ich gerne von Hans Dieter hören. Welche konkrete Risiken in Bezug auf Beschaffung in China siehst du? Und habt ihr gegenwas Gegenmaßnahmen?
Ich antworte da mal jetzt so ein bisschen flachs. Um ein gutes Geschäft zu machen, ist es wichtig, dass man gut schläft, ausgeschlafen morgen zur Arbeit geht und einen guten Job macht. Und dementsprechend mache ich mir da, auch was China angeht, im Augenblick wenig Gedanken, auch wenn es ja typisch deutsch ist, dass man natürlich alles Negative herbeiredet. Und wenn es dann nicht passiert, ist man ja noch enttäuscht, dass es nicht negativ gekommen ist. Wir sagen, es läuft alles. Wir gehen mit einem kühlen Kopf da dran. Und wenn es dann Probleme gibt, gehen wir jetzt mal in Richtung Taiwan, dann werden wir reagieren müssen. Aber erst dann, im Augenblick, ist es für uns, und das ist eben als kleiner Mittelständler, als Unternehmer, wir sind in einer Situation, wir können gar nicht anders. Diese finanziellen Mittel fehlen uns gar nicht. Unser Kapital, was wir uns über Jahre erarbeitet haben, das steckt da alles drin. Wir können jetzt nicht gerade sagen, jetzt machen wir mal gerade wieder dies, das, sondern wir schauen uns das an und werden dann reagieren, wenn es nötig ist. Im Augenblick läuft es ohne Probleme. Wir planen aber auch wieder, nur aus der Erfahrung heraus, mit der Seidenstraße noch in Richtung Osten, auch hauptsächlich in Richtung Schweißtechnik, noch ein sozusagen drittes Unternehmen zu eröffnen, wo nur geschweißt wird, um die Lieferzeiten zu verkürzen. Es geht hierbei nicht um Geld einzusparen, sondern nur um Stress mit den Kunden zu vermeiden, dass wir Liefertermine, weil das ist schon bei MIT, steht das ganz oben. Wir versuchen alles Menschenmögliche, um die zugesagten Liefertermine auch einzuhalten. Das ist oberste Prämisse. Und ich möchte gut schlafen, ich möchte ausgeruht zur Arbeit kommen. Und deswegen mache ich mir keine Gedanken über sogenannte ungelegte Eier. Wir warten es ab. Es kommt nicht von heute auf morgen. Und dann haben wir immer noch genug Zeit, uns ein paar schlaflose Nächte zu machen. Aber dann sehen wir auch, glaube ich, alle ein bisschen anders aus. Dann haben wir schwarze Ringe um die Augen und so. Aber das wollen wir doch im Augenblick noch vermeiden.
Ja, danke für deine Meinung. Das ist ja mir sehr sympathisch. Und um zu checken, ob das wirklich rein deutsch ist, zu viel über Risiko zu sprechen, brauchen wir ein anderes Bild. Das bekommen wir von Christoph. Du forschst ja das Innovationsmanagement in China. Risiken gibt es natürlich ausreichend in einer Innovation, der frühen Phase einer Technologie. Wie ist eigentlich der Risikoverhalten der Chinesen?
Ja, bei den chinesischen Firmen ist es eigentlich eher so, was wir jetzt hier beobachtet haben, dass die eigentlich auch mehr eine sehr hands-on-Methode hier haben und eigentlich mehr mit einer Can-Do einfach mal loslegen und da jetzt nicht so viel an Risiko denken. Kannst, glaube ich, mehr so beschreiben, dass viele chinesische Unternehmen erst einmal anfangen, etwas zu bauen, zu entwickeln, damit viel Energie an ein neues Produkt rangehen und sich da jetzt nicht so sehr an Regularien oder Auflagen oder auch zum Beispiel auch an Patente etc. erhalten und dann erst einmal das Produkt in den Markt werfen, um zu schauen, ob es überhaupt ankommt und danach dann wieder aufzuräumen. Also da ist doch ein anderes Gefühl für Risiko. Ich muss aber auch sagen, dass sich die chinesischen Unternehmer hier auch anders vernetzen, um gemeinsam Innovation zu betreiben. Bei den, was wir zum Beispiel sehen, dass viele chinesische Unternehmen auch sehr aktiv mit den Universitäten zum Beispiel in China zusammenarbeiten und da viel auch mit den Professoren an den Universitäten neue Produkte und neue Verfahren und Businessmodelle gemeinsam entwickeln und die dann wieder zurück in den Markt bringen. Auch mit anderen Partnern, wir haben das jetzt zum Beispiel sehr schön gesehen, sehr innovativ war die Kombination von Luck in Coffee und den großen Baijiu. Da gab es eine sehr gute Partnerschaft, dass sich die beiden zusammengesetzt haben und einfach mal einen Maotai gefusten Coffee auf den Markt gebracht haben. Das ging viral auf Social Media innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, haben sie über 100 Millionen R&D Umsatz gemacht. Jeder wollte diesen Kaffee haben. Also da war jetzt wenig Risiko dahinter. Was könnte das sein, wenn das jetzt zum Beispiel auch Kinder trinken oder vielleicht auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so sehr Alkohol den Tag über trinken wollen? Sondern das war einfach, okay, wir machen es mal und schauen, was passiert. Das war ein sehr großer Erfolg. Und zeigt auch hier, dass mit vier Partnerschaften die chinesischen Firmen da rangehen und dann auch durchaus sehr innovative Produkte entwickeln können und dass Risiken jetzt da eher zweitrangig sind. Was wir aber auch sehen, um das noch ein bisschen auch Kontra zu geben, dass doch in gewissen Bereichen es wesentlich mehr Schutz gibt. Also die chinesische Regierung arbeitet sehr stark zum Beispiel an dem Thema jetzt auch Umweltschutz, wo es früher sehr, sehr wenige Auflagen gab, wie ich jetzt die Umwelt zu schützen habe, ist es jetzt heute fast über 130 verschiedene Gesetze und Policies, die hier Auflagen geben, wie darf ich Abwasser verarbeiten, wie darf ich die Luft verschmutzen etc. Also hier wird jetzt noch einiges, was früher unreguliert war, neu reguliert und wird jetzt auch geschützt. Und das sieht man jetzt auch in vielen anderen Bereichen, dass es da halt einfach viel mehr neue Gesetzgebungen gibt, die jetzt das auch ein bisschen einbremsen.
Ja, danke schön. Und ich denke, jetzt verstehe ich auch, warum so viele solche Unternehmen, 6000 Unternehmen in China unterwegs ist, weil doch die Unternehmertum zwischen China und Deutschland doch sehr ähnlich ist, ähnlich ticken. Auch das Umweltbewusstsein hat ja China auch nachgeholt, sodass man auch ähnliche Empfindungen haben. Ja, mit dem behandelten Thema Risikomanagement gehen wir zu der nächsten Session Hightech Sourcing in. Hans-Dieter, du warst nicht nur in Las Vegas, du warst auch in Wuhan. Und nach langer Zeit bist du jetzt wieder nach Covid in China. Was hast du technologisch entdeckt, was da Neues gibt? Hast du da was Neues während deiner Reise erlebt?
Ja, kurze Information. Also ich war jetzt im Mai, war ich in Wuhan, davor das letzte Mal im Oktober 2019, also kurz vor der Corona-Krise. Muss jetzt natürlich dabei sagen, und das ist ja auch wieder das Besondere in China, ich war im Mai in China, um einen neuen Standort zu suchen, weil wir aus allen Nähten geplatzt sind. Und ich bin also eine Woche in China rumgereist, habe mir Objekte angeschaut, habe mich dann für ein Neubauprojekt entschieden. Vorher haben wir die Entscheidung getroffen, wir hatten erst vor, und das ist vielleicht der eventuellen Taiwan-Krise zu verdanken, dass wir selber bauen, also ein komplett eigenes Gebäude. Das wäre dann für uns in dem Augenblick das zu hohe Risiko gewesen, also haben wir uns dann entschieden, doch zu mieten. Ich habe mir 6-7 Objekte angeschaut und bin dann bei einem Objekt, was 3-4 Kilometer von unserem jetzigen Standort entfernt ist, weil auch das ist wichtig in Wuhan und Mitarbeiterbindung. Da stand im Prinzip nur das Stahlgerüst. Das war im Mai. Wie gesagt, das sind 3.500 Quadratmeter Produktion, 500 Quadratmeter Bürogebäude und haben uns dann entschieden, und sind jetzt vor 3 Wochen sind wir umgezogen. Es sind noch zig Sonderwünsche von uns umgesetzt worden. Alle sind sie jetzt zufrieden. Nur was ich damit sagen will, ich hatte also kaum Zeit, wirklich jetzt zu gucken in China, was hat sich eigentlich in China großartig verändert, weil in dem Augenblick, wo wir dem Bauherrn zugesagt haben, dass wir das Gebäude nehmen, haben wir uns auch komplett mit der Mannschaft zusammengesetzt, haben Zeichnungen hingelegt und haben jeden Bereichsleiter sozusagen, macht euch mal Gedanken darüber, wie würdet ihr das gestalten, wie würdet ihr die Produktion aufbauen. Und so waren wir also in dieser Woche fast ausschließlich wirklich mit uns selbst beschäftigt. Haben natürlich an allen Ecken abends, wenn wir zum Essen gegangen sind oder sonst irgendetwas gesehen, gemacht haben, natürlich gesehen, dass sich China gerade was auch den Bereich IT, KI und dergleichen angeht, haben wir natürlich die Veränderungen gesehen. Und was immer wieder fasziniert, ist, wie schnell eben auch bei unserem Gebäude, wie schnell Dinge in China umgesetzt werden. Das würde ich mir also hier für diesen Standort, würde ich mir das auch wünschen. Wir kämpfen jetzt hier seit über einem Jahr in unserer alten Lagerhalle. Die habe ich selbst persönlich sogar schon dreimal abgedichtet, weil ich aus dem Bereich komme, weil sonst das Dach einstürzt, dass wir die Gebaugenehmigung bekommen, abzureißen und eine neue Halle zu bauen. Und ein einziger Nachbar in der Nähe schafft es jetzt schon seit über einem Jahr, diesen Prozess zu blockieren mit immer wieder neuen fadenscheinigen Argumenten und noch ein Gericht und noch ein Ortstermin. Also es ist, was das angeht, deprimierend. Und in China, und das ist das, was du sagst, das war aber, habe ich aber eher vorher kennengelernt, wenn ich mal ein Jahr nicht in China war und kam dann in unsere alte Wirkungsstätte, dann war im Umfeld Hunderttausende von Quadratmetern neue Produktionsflächen geschaffen worden mit hyperinteressanten Produkten und so. Das hat mich immer wieder fasziniert. Ja, und da hat man natürlich immer wieder so ein bisschen mit weinenden Augen nach Deutschland geguckt.
Ja, schön von dir zu berichtet zu hören. Christoph, vielleicht kannst du uns irgendeinen kurzen Überblick geben. Du forschst der Innovation, habt auch vor, eine Studie herauszubringen über Innovation. Welche Themen habt ihr vor zu behandeln in dieser neuen Studie?
Ja, wir sind da an einem sehr spannenden Projekt dran. Also wir haben ja über die Chamber of Commerce hier für die AHK 2022 schon eine Innovationsumfrage veröffentlicht. Und jetzt sitzen wir gerade wieder daran, das fürs nächste Jahr vorzubereiten. Wir werden wieder eine Umfrage machen, aber wir werden das ganze Thema ein bisschen größer gestalten und wir fokussieren uns jetzt auf drei große Hauptthemen. Das erste Thema wird sein, wir werden erst einmal einen Status quo aufzeichnen. Also wie schaut das Innovation Landscape momentan in China aus? Wo sitzen so die großen und wichtigen Player für die verschiedenen Industrien? Aber auch welche Universitäten spielen eine Rolle, um neue Forschung, aber auch die richtigen Leute, die richtigen Talente auszubilden? Im zweiten Kapitel wollen wir uns auch mehr auf das Thema fokussieren. Wie sieht das denn mit der Finanzierung aus? Also was gibt es denn für Subsidies, für Fördergelder? Gibt es die nur für lokale Firmen, also für chinesische Unternehmen? Oder ist das auch verfügbar für deutsche Firmen? Und wenn ja, wie komme ich daran? Also das wollen wir auch in diesem Report besser aufzeichnen und beschreiben und auch ein paar Beispiele geben. Also wir sind da auf der Suche nach Interviewpartnern, Firmen, die in China aktiv sind und da auch bereit sind, mal ihre Geschichte zu teilen. Sind wir natürlich sehr interessiert daran, einfach uns kontaktieren in der Kammer und da würden wir da gerne weiter drüber sprechen. Und im letzten Thema, im letzten Kapitel werden wir uns mehr auf das Thema fokussieren mit mehr Umfragen über das ganze Thema. Was treibt denn so die Innovation in China? Also was sind so die Faktoren für die deutschen Firmen, aber auch für die chinesischen Firmen? Und was sind auch Barrieren? Also was reduziert eher oder was hindert die Unternehmen, Forschung zu betreiben? Das werden wir dann auch nochmal hier aufarbeiten. Und jetzt zwei noch weitere schwere große Themen, auf die wir uns auch fokussieren wollen, dieses Mal, ist, wir wollen uns dieses Thema mit den Talenten mal genauer angucken. Also wie gehen deutsche Unternehmen daran? Wie finden die die richtigen Talente in ihrer Firma in China? Was sind so die Methoden dafür? Welche Strategien nutzen sie auch in der Hinsicht, um dann auch eigene Innovationsteams in China dann aufzubauen? Denn auch in China haben wir das Problem, ja, es gibt sehr viele Leute, die arbeitslos sind, aber dann die richtigen Talente zu finden, ist auch gar nicht so einfach. Also da auch mit der richtigen Sprachkenntnissen, mit dem richtigen Fachwissen und die dann auch noch heute als junge chinesische Mitarbeiter auch Bock haben, in dem Unternehmen zu arbeiten, in dem Themenbereich, das ist auch gar nicht so einfach. Und deswegen wollen wir uns das auch anschauen, wie gehen da die Unternehmen, die deutschen Unternehmen damit um und versuchen da auch ein paar Beispiele zu geben, damit man davon dann auch etwas lernen können. Also da ist noch einiges zu tun. Wir freuen uns aber darauf. Und der Innovation Report wird wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres dann veröffentlicht und genau, wird dann an die ganzen Mitglieder dann auch ausgehändigt.
Super. Meine Frage an Jan Philipp, kann man jetzt als Unternehmen schon von dem Technologiefortschritt Chinas partizipieren? Sprich, welche neue Warengruppe, also Warengruppe, welche Warengruppe neue Technologie kann man in China jetzt schon beschaffen und gegebenenfalls sogar, weil diese Warengruppe ja in China nur zu finden ist, verschifft man auch das Warengruppe-Management nach China? Ich bitte hier um eine kurze Antwort von deiner Erfahrung.
Sehr gerne, Sherlock. Also das Vertrauen in die chinesische Fähigkeiten der produzierenden Industrie ist natürlich in den letzten Jahren stark gewachsen und wir werden weiter eine kontinuierliche Entwicklung von einfachen und unkritisch nicht sichtbaren Teilen hin zu komplexen und ausgereiften Fertigprodukten erleben. Kurz und knapp werden wir in der Vergangenheit, ich sag mal, einfache Serienprodukte, Supermarktprodukte, C, B-Teile bezogen haben, wird das Handy nicht das Ende sein. Chinesische elektrisch betriebene Autos sind für den deutschen Markt mehr und mehr, darf ich sagen, sexy. Die Entwicklung von Softwarearchitekturen ist hingegen auch ein richtiger Megatrend. Wir sollten besser unsere Hausaufgaben machen.
Ja, danke schön, Jan. Das ist ja fast schon ein Schlusswort. Wir haben natürlich auch weitere spannende Aspekte, wie zum Beispiel, wie entwickelt man Smart-Lösungen bei Stäbe Elektro. Aber das heben wir für unsere nächste Session auf. Und wir sollen unsere eigene Hausaufgabe machen und Risiken vernünftig bewerten und das Potenzial von China Sourcing auszuschöpfen. Und im Grunde genommen haben wir heute einige Beispiele bekommen können für sich selbst. Und vielen Dank von meiner Seite aus. Ich möchte hiermit auch die Panel-Diskussion abschließen und mit einem Ausblick auf unsere nächste Session. Wir kommen auf Weihnachtszeit zu und es ist eine Zeit der Besinnung und wir werden mit eingeladenen Gästen über die Strategie sprechen, Zeitenwende oder New Normal, einmal aus chinesischer politischer Umfeld geprägt, ein Begriff in Deutschland geprägt und wir wollen in dieser Runde dann auch für unser KMU ausblickend für 2024 Austausch und Informationen zu gewinnen für sich selbst, für ihre eigene China-Aktivitäten. Von meiner Seite aus auch vielen Dank. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie in der nächsten Seite sehen. Uns auch auf unserem Kanal folgen, werden Sie dann immer informiert von unseren Veranstaltungen und unserer Aktivitäten. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis nächste Mal.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.